SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Markus Spieker.
Hallo.
Hallo, hallo. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's prächtig.
Das ist schön zu hören. Wir reden über Afghanistan. Vor einem Jahr, im August 2021, rückten die Taliban in atemberaubendem Tempo Richtung Kabul vor. Am 15. August dann die Machtübernahme. Und dann kam diese denkwürdige Evakuierungsaktion. Kurz danach wurden Sie vom MDR nach Afghanistan geschickt. Wie haben Sie diese Zeit vor genau einem Jahr eigentlich erlebt?
Also die ersten Bilder, die ich da gesehen habe, da war ich ja tatsächlich auch in Leipzig, habe überhaupt nicht dran gedacht, dass ich bald vor Ort sein würde und war natürlich wie die allermeisten westlichen Beobachter total geschockt und erstaunt, wie schnell das da alles passiert ist und war natürlich auch verängstigt, was da mit den Menschen passiert, die ich da auch kenne. Und dann war die Situation ja so, dass auch alle Berichterstattenden in Deutschland erstmal ausgeflogen wurden. Es gab dann Kollegen von der Bild, erst dann extra rein, aber ansonsten wurden auch alle abgezogen, weil die Lage einfach so undurchsichtig war. Dann kam man aber wieder nicht rein, weil es ja keine Visa gab mehr durch die alte Regierung, weil auch die Lage schwierig war und auch, weil man über dem Landweg so gar nicht reinfahren konnte, wie es früher war, über Usbekistan, über Pakistan, weil auch die Grenzen ja ganz neu errichtet wurden. Also da war erstmal gar keine Rede davon, dass ich da einreisen sollte. Ich sollte erstmal nur nach Pakistan, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Und in Pakistan hat sich dann die Möglichkeit tatsächlich ergeben, erstmal zur Grenze zu kommen und dann auch eine Genehmigung von den Taliban quasi zu kriegen, einzureisen. Und das habe ich dann gemacht.
Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt, über 20 Jahre nach dem 9/11-Attentat, da haben die USA vor einigen Tagen den Al-Qaida-Führer El-Zawahiri in Kabul getötet. Ist das für Sie, wenn Sie da heute draufschauen, eher so ein symbolischer Akt oder ist das mehr?
Ich glaube nicht, dass das mehr ist. Ich glaube auch nach dem, was ich höre, dass Al-Qaida jetzt nicht so aktiv in Afghanistan, auch im Umland ist. Die großen Probleme terroristischer Art kommen ja eher von dem IS. Das war einfach nochmal eine Vergeltungsaktion. Ist natürlich schon bezeichnend, dass der sich in Afghanistan aufgehalten hat. Man kann schon davon ausgehen, dass die Taliban davon auch wussten, was natürlich auch wieder viel aussagt.
Ja, was sagt denn das aus, genau?
Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so eine Art gezielte Provokation ist oder dass man noch so enge Verbindungen hat, weil die Taliban schon Angst haben auf erneute Bombardierungen. Die sind jetzt an der Macht, wollen die Macht unbedingt halten, brauchen auch die Hilfsgelder. Also unklar, so nah bin ich an den Eliten nun wirklich nicht dran, wer es dann gewusst hat, wer es genehmigt hat, ob man einfach ein Auge zugedrückt hat. Ein Stück weit wie Osama Bin Laden da in Pakistan. Da war das ja auch nicht eine Regierungsaktion quasi, sondern ja, auf einer bestimmten Ebene war das halt ermöglicht worden, was dann aber große Probleme mit sich brachte.
Wir haben ja gerade drüber gesprochen, also genau vor einem Jahr, als diese Machtübernahme der Taliban so ganz schnell vonstatten ging, da waren Sie eigentlich schon, marschbereit, um jetzt mal in der Militärlyrik zu bleiben. Sie wussten eigentlich, jetzt geht's bald los, finde ich.
Nein, ich wusste das eigentlich gar nicht. Ich war ja dann seit anderthalb Jahren oder seit zweieinhalb Jahren vielmehr schon nicht mehr Korrespondent in der Region, hatte mich hier als Chefreporter zuständig für Ostdeutschland eingerichtet. Also wenn hier Kriseneinsatz,
was ganz anderes, also.
Ja, Kriseneinsatz war dann eher Querdenker im Erzgebirge und solche Geschichten. Also auf einer ganz anderen Liga. Und dann in der Situation, tja, da wurde ich einfach gefragt, ob ich mir das nochmal vorstellen kann, weil die Korrespondentin eben, die Sibylle Licht, die konnte nicht nach Pakistan einreisen, aus verschiedenen Gründen. Und ich bekam die Möglichkeit, dann habe ich das gemacht und dann entwickelte sich das so weiter.
Sie hatten ja auch die Erfahrung als Leiter des Studios in Südasien. Inzwischen ist der Fokus ja relativ weit weg von Afghanistan gerückt. Spätestens seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine schauen wir ja kaum noch dorthin als Öffentlichkeit. Ging Ihnen das eigentlich genauso, obwohl Sie dort waren?
Na, ich habe natürlich noch Kontakte da, auch von Leuten, die mit NGOs da arbeiten, die mich auf dem Laufenden halten. Aber natürlich ist es betrüblich zu sehen, dass das jetzt in den Hintergrund rückt. Das ist erwartbar. Es wird jetzt natürlich noch viel weniger relevant werden in Zukunft. Jetzt zum Jahrestag gab es ja nochmal so ein richtiges Trommelfeuer der Berichterstattung. Das ist bitter, es ist leider menschlich.
Heute, genau vor einem Jahr, übernahmen die Taliban mit ihrem Einmarsch in Kabul die Macht in Afghanistan. Die Folge war eine dramatische Evakuierungsaktion der deutschen Bundeswehr. Der Journalist Markus Spieker in SWR1, Leute. Sie kamen kurz danach in die Region. Gehen wir noch mal kurz zurück in diese Zeit vor einem Jahr. Was genau ist damals in Afghanistan passiert, so in diesen Tagen rund um den 15. August?
Ja, es war einfach der absolut für westliche Beobachter der schockierende Einmarsch der Taliban in alle Städte. also nacheinander Herat, dann auch die Hauptstadt Kabul eben. Am 15.8. innerhalb von Stunden hatten sie die Stadt eingenommen und zwar ja immer wieder versichert worden, die Truppen, die Afghanischen, die würden da über Wochen, Monate das verteidigen. Es wird so ein Zermürbungskrieg werden. Darauf hatten wir uns eingestellt und dann war es plötzlich ganz, ganz anders. Und dann sah man eben die Bilder von Taliban-Flaggen, die da überall gehisst wurden. Dann war erstmal natürlich die Angst groß, abgesehen von der Frage, ob man die Hilfskräfte und andere ausfliegen kann, ob es jetzt Vergeltungsaktionen geben wird, ob es jetzt dann doch eine Bürgerkriegssituation geben wird, was mit den Westlern, die noch da sind, passieren würde. Dann hat sich aber innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen gezeigt, dass das doch nicht so dramatisch ist. Nicht? Man sah dann eine CNN-Reporterin, die berichtete, man sah andere Reporter, man hörte, dass die Taliban vergleichsweise friedlich die Macht übernehmen und damit stellte sich natürlich die Frage, da auch wieder zu berichten. Und ja.
Gab es ja eine anfängliche Schamoffensive der Taliban. Die USA hatten ja schon 2020 in Doha ihren Abzug aus Afghanistan mit den Taliban auch verhandelt. Auch die Bundeswehr hat dann ihren Abzug beschlossen. Noch einen Tag vor dem Einmarsch in Kabul hat der BND der Bundesregierung gemeldet, eine Machtübernahme sei unwahrscheinlich. Das ist ein riesiger Irrtum. Was hat man da übersehen?
Ja, man hat die Kampfbereitschaft, die Kampfmoral der afghanischen Truppen einfach überschätzt, die relativ schnell geblickt haben. Sie haben eigentlich keine Chance. Sie werden, wenn überhaupt, verheizt. Die Taliban sind auch durch diese Abkommen in Doha die faktischen Sieger. Und abgesehen davon, dass jeder natürlich vernünftigerweise sein Leben behalten will, hat man sich auch darauf eingestellt, dann eben nicht anschließend für Vergeltungsaktionen gerade stehen zu müssen. Und dann ist man schnell zu den Siegern übergelaufen, hat die Waffen gestreckt. Der Präsident ist ja auch ganz schnell aus dem Land geflohen. Das war eigentlich das Signal. Nicht, dass der Ghani da raus ist. Mhm. Damit war natürlich gar kein Kopf mehr da der Regierung. Und auch seine Flucht, die ist schon relativ singulär, dass jemand sich so schnell verabschiedet. Das hat auch die Amerikaner und die Deutschen und eigentlich alle völlig geschockt, weil der Ghani hat auch immer anders geredet gehabt. Ja, und dann war eigentlich alles vorbei.
Also Sie persönlich, höre ich daraus, waren schon auch sehr überrascht von der ganzen Entwicklung und der Schnelligkeit.
Ja, ich hatte ja früher auch öfter berichtet über die Ausbildung afghanischer Truppen. Da wurden wir mit der Bundeswehr dann hingeflogen an Ausbildungsorte, wo auch Polizisten ausgebildet wurden, wird uns da gezeigt, wie die in der Beherrschung der Waffen und der im Nahkampf ausgebildet werden. Und dann zu sehen, auch nach diesen eindrücklichen Zahlen, die man da immer präsentiert bekam, wie viele Hunderttausende da unter Waffen stehen, zu sehen, dass es alles potemkische Dörfer sind, ja, das war eine Überraschung.
Die Taliban konnten so schnell vorrücken, Sie haben es gerade erzählt, weil eben die dort ausgebildete Armee so schnell die Waffen streckte. Trotzdem, 20 Jahre lang hat man viel, viel Geld und Mühe investiert, eben diese afghanischen Streitkräfte, eine Regierungsarmee aufzubauen. Dass die dann am Ende so wenig einsatzfähig sein würde, ist doch dann doch eine Überraschung.
Ja, der Fisch stinkt aber immer vom Kopf her. Also auch die sind natürlich nur so gut wie ihre politischen Befehlshaber und da hat man im Nachhinein gemerkt, dass man sich da leider an die Falschen gewandt hatte. Also ein Hauptproblem, dass es mit Afghanistan so überhaupt nichts geworden ist im Sinne von Aufbau einer neuen Demokratie, ist einfach, dass man bequemerweise mit denen verhandelt hat und sich eingelassen hat, die schon die Macht hatten neben den Taliban, die aber viel in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, die korrupt waren. Das hat natürlich die Moral von allen dann auch gesenkt, zu merken, unsere Anführer, denen geht es ja gar nicht primär um das Land, sondern um ihre Wohnungen in Katar oder in Dubai, die sie sich da eingerichtet haben. Wer will für so Leute kämpfen?
Wir erinnern uns an die entsetzlichen Bilder aus Kabul. Verzweifelte Menschen, die auf Militärflugzeuge klettern oder sich an ihnen festhalten, während die schon rollen und dann durchstarten. Menschen, die dann aus mehreren hundert Metern von diesen Flugzeugen fallen. Markus Spieker in SWR 1 Leute. Sie sind kurz danach nach Kabul aufgebrochen. Was haben diese Bilder, die man vor einem Jahr dann sehen konnte, bei Ihnen persönlich ausgelöst?
Na, das war so ein Déjà-vu. Ich kann mich zwar selbst nur sehr dunkel noch an den Vietnamkrieg erinnern, weil ich ein Kind gewesen zu der Zeit, aber das war natürlich gleich die Assoziation. Also der letzte Helikopter von Saigon und die Leute, die sich dranhängten. Die wahnsinnig vielen Menschen, die raus wollten, auch Leute, die mit uns zusammengearbeitet hatten. Also wir kannten natürlich etliche, die für uns Berichterstattung gemacht hatten, die als Übersetzer und in anderen Funktionen mit uns gearbeitet hatten. Leute, über die wir berichtet hatten. Also junge Musikerinnen, die dann raus wollten. Und das haben wir natürlich ein Stück verfolgt. Wer dann rauskam, dann war man immer wahnsinnig erleichtert, wenn man hörte, der Flug hat geklappt, wir sind jetzt in Dubai zwischengelandet, wir sind jetzt in den USA oder hier in Deutschland. Aber das war immer ein Bangen und ein Zittern und immer ganz schwierige Operationen. Ganz oft kamen die zum Flughafen, kamen dann doch nicht mehr auf den Flieger. Ja, das war auch viel Herzrasseln dabei. Mhm. Und bei vielen hat es geklappt und bei denen es nicht geklappt hat, Gott sei Dank, gab es dann keine Berichte von eben massenhaften Exekutionen oder Ähnlichem.
Erstmal nicht. Jetzt kursierten da ja Listen, da gibt es ja inzwischen Berichte. Der Spiegel macht jetzt zum Beispiel gerade eine große Serie, geht nochmal in die Ereignisse rein. Haben Sie auch solche Listen dann gesehen von Menschen, die dort rausgeholt werden sollten in Ihrer Recherche?
Ich habe so Listen natürlich gesehen und dann war eine große Frage natürlich, wer auf der Liste gehört dann unbedingt da drauf. Nicht? Das ist natürlich auch so ein Effekt, dass dann gerade Afghanistan, was sehr verwandtschaftlich organisiert ist, dass dann man geguckt hat, auch die erweiterte Familie mit rauszunehmen. Da war das natürlich aber immer schwierig zu sagen, naja, hat der wirklich einen unmittelbaren Arbeitszusammenhang mit Deutschland gehabt? Können wir das rechtfertigen? Also das dann auszusieben, wenn dann erstmal nur Ortskräfte drauf sollten, dann standen aber auf einmal 100 Leute da und dann irgendwann 500 und dann wird das dann runtergehandelt, weil gar nicht so viele ins Flugzeug passten. Und dann, also die Entscheidung musste ich ja selbst nicht treffen, aber ich habe es dann mitbekommen, dann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, so viel können wir mitnehmen und den und die dann doch nicht, schon schwierig.
Haben Sie denn mit Menschen mal sprechen können, die diese Entscheidung tatsächlich treffen mussten und wie die sich jetzt heute fühlen?
Ja, also ich kenne natürlich auch eben bei uns im Haus die Situation, dass wir uns ja auch entscheiden mussten, wie viele Leute und wie wir sie rausbringen. Wir wissen genau, dass diejenigen, die nicht ausgeflogen wurden, denen jetzt nichts Schlimmes passiert ist. Also man sitzt jetzt nicht hier wie in anderen Kriegsszenarien und sagt, um Himmels Willen, wir hätten dem oder der helfen können und jetzt sind sie tot. Diese Fälle kenne ich nicht. Also deshalb, die Gewissenslast ist jetzt nicht so groß. Ich kenne natürlich immer noch Leute, entweder die rausgekommen sind, aber jetzt seit einem Jahr in Flüchtlingslagern vegetieren und da nicht rauskommen. Das sind dann aber eher Leute, die ein Visum eigentlich für Amerika haben wollten. Mhm. Und Leute, die noch da sind und raus wollen, aber denen offenbar in diesem Jahr so Schlimmes nichts passiert ist, also die jetzt nicht langwierig verhaftet wurden, aber die dennoch keine Perspektive in dem Land sehen. Also wir reden ja in Deutschland von inzwischen 23.000 Ortskräften, die mit einer Bewilligung haben, rauszukommen. Das sind 0,5 Promille der afghanischen Bevölkerung.
Die deutsche Öffentlichkeit hat damals relativ schnell wieder weggeschaut. Da gab es erstmal einen großen Schock, aber dann kam ja die Bundestagswahl, dann Corona, dann der russische Angriff auf die Ukraine. War eine schnelle Aufmerksamkeitsverschiebung da. Konnten Sie die Kontakte halten zu Afghaninnen und Afghanen?
Natürlich jetzt nicht in der Vielzahl. Das ist jetzt eine Handvoll Leute, zu denen ich da halbwegs regelmäßig Kontakt habe. Und ja, man ist dann immer so ein bisschen auch zwiegespalten, nicht? Man sieht ja, dass manche jetzt auch schwer an Arbeit kommen. Dann fragt man sich, wie kann ich denen jetzt in der Situation helfen? Die fragen einen immer wieder, können wir nicht auch nach Deutschland kommen? Das sind jetzt Leute, die nicht für mich gearbeitet haben und wo es insofern schwierig ist. Und ja, wir sitzen hier dann doch bei allen Problemen, die wir haben, vergleichsweise auf der Sonnenseite. Und da sitzen Leute, die eben keine gute Perspektive haben. Und das tut schon weh.
Am 27. August 2021 haben die letzten Transportmaschinen der Bundeswehr aus Kabul abgehoben. Die Evakuierungsaktion wurde danach für beendet erklärt. Markus Spieker in SWR 1, Leute. Kurz danach kamen Sie als Korrespondent für die ARD nach Afghanistan. Was haben Sie da, als Sie ankamen, als erstes gesehen?
Ja, als erstes habe ich die Grenzposten gesehen oder ein bisschen vorgeschaltet. Als erstes musste ich ja durch die pakistanische Grenze. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, wie das wirklich ist. Das ist eine sehr schwer bewachte und auch sehr großflächige Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Auch weil Pakistan selber sicher gehen wollte, dass da jetzt keine Massen von Flüchtlingen auf einmal einmarschieren. Es hat also erstmal eine halbe Stunde gedauert, bis sie überhaupt aus dem Land rauskam, weil man da sehr genau kontrolliert wurde und die Leute ja gar nicht verstehen konnten, warum will jetzt ein Westdeutscher unbedingt nach Afghanistan rein. Eine kuriose Begegnung hatte ich mit einem jungen Schweden bei der Einreise. Der war jetzt einfach auf gut Glück da eingereist und sagte, er hat Politologie studiert, er wird einen Job suchen, er könnte sich vorstellen, die Pakistan brauchen jetzt gute Berater. Der kam allerdings nicht rein.
Also, was haben Sie denn damals gedacht, als Sie den gesehen haben? Haben Sie gedacht, das muss ein Spinner sein oder
das
haben Sie
gedacht, interessante Idee? Das habe ich genau gedacht. es wirkte jetzt auch nicht so, als ob er jetzt so sprachkundlich ist. Also es war eher kurios. Dann kam ich rein und in einer Minute war ich dann auf afghanischer Seite durch die Grenze durch. Die guckten noch nicht mal auf den Pass. Danke, tschüss, weiter. Hm. Dann hat mich unser afghanischer Verbindungsmann, den wir aus Pakistan organisiert hatten, der holte mich ab. Und die Frage für mich, die auch mit Sicherheitsbedenken natürlich zu tun hatte, war, wie ist der Weg jetzt nach Kabul? Das sind so ungefähr 2 Stunden von der Grenze. Man kommt da eigentlich ganz gut durch. Die Straße ist gut ausgebaut. Aber immer die Angst früher vor Terror, jetzt vor Entführungen. Ne? Also oder dass jetzt irgendein Taliban-Posten irgendwo steht mit einer Waffe und irgendwie Lust hat, sich abzureagieren. Das wussten wir natürlich nicht. Also fuhren wir dann nach Kabul. Alle 10, 20 Kilometer gab es dann solche Taliban-Posten, die einmal angehalten haben, reingeguckt haben. Aber wir konnten dann immer weiterfahren. Ja, und das Überraschende eigentlich bei der Einfahrt nach Kabul ist, dass alles so war, wie ich es eigentlich kannte von meinen vorherigen Besuchen, die damals ja eben 2, 3 Jahre zurücklagen. Also eben keine Stadt in völliger Auflösung, sondern eine Stadt, die um Normalität bemüht ist.
Aber Sie konnten sich dort offensichtlich frei bewegen. Da gab es offensichtlich eine kurze Phase, man kann fast schon sagen, Charmoffensive der Taliban. Wie haben Sie die Taliban selbst in der Zeit erlebt?
Na, die waren erstmal wahnsinnig präsent. Ne? Standen überall in Gruppenstärke rum, schwer bewaffnet und lächelten manche. Aber die meisten gucken relativ ernst. Aber die hatten offenbar die Order, jetzt nicht das afghanische Volk, aber auch nicht Ausländer gegen sich aufzubringen. Und dann hatten wir da natürlich die Pflicht, erstmal in den Ministerien vorbeizuschauen, uns unser Visum nochmal richtig genehmigen zu lassen. Das funktionierte aber alles ganz gut. Also wie Sie richtig sagen, die Taliban wollten dem Westen demonstrieren, es ist jetzt nicht ganz so furchtbar, wollten es natürlich auch den eigenen Leuten zeigen, damit jetzt diese Flüchtlingsströme, die es ja nicht nur rund um Kabul Richtung pakistanische Grenze gab, sondern auch viel weiter im Süden des Landes. Da gab es ja dann auch zigtausende, die versuchten zu fliehen. Mhm. Und die Taliban wollten halt klar machen, ist nicht nötig, das Leben geht weiter. Und das schien es auf den ersten Blick schon. Das mulmige Gefühl war natürlich dabei. Dann gab es ab und zu Demonstrationen. Ich kann mich erinnern, vor unserem Hotel, dann wollten die Taliban die auflösen, haben ein bisschen in die Luft geballert und eine der Patronen knallte da bei uns im Hotel relativ nah an meinem Fenster rein. Also das waren dann eher so Zufallsaktionen.
Sie sprechen da ja sehr nüchtern mit einem journalistischen Blick jetzt drüber, aber Sie waren ja auch selbst vor Ort. Gab es da so Momente, wo Sie sagen, da war es mir doch mulmig?
Ja, wenn man nachts dann von dem Ort, wo wir unsere Fernsehschalten hatten, dann ins Hotel gefahren wird eben und in leeren Straßen, weil die Leute sich dann doch nicht rausgetraut hatten, von einer Taliban-Kontrolle angehalten wird, die das Auto kontrollieren, dann weiß man ja immer nicht, was kann da passieren. Wird man denn trotzdem verhaftet? Haben die vielleicht Fernsehen geguckt und Tagesschau und einer hat es übersetzt?
Oder hat irgendein Soldat vielleicht schlechte Laune?
Genau, kann ja passieren, hatte aber nicht. Und insofern war alles gut. Einmal war so eine Situation, da wurden wir dann zu so einem Taliban-Führer vorgeladen und der wollte sich dann auch mein Handy genau angucken und wollte genau wissen, was ich bisher berichtet hatte. Und das war so eine Sekunde, wo man so ein bisschen auch mulmiges Gefühl hatte, weil der war von seinen Kämpfern umzingelt. Aber wir können besser arbeiten, als wir das erwartet hatten unter den Taliban, weil deren Bedarf an jedweder Art der Unterstützung so groß ist, dass sie an einigen Stellen doch ein Auge zukneifen.
Herr Speaker, der MDR schickte genau Sie zu dieser heiklen Mission nach Afghanistan. Warum?
Ja, weil ich das halt 4 Jahre gemacht hatte als ARD-Südasien-Korrespondent, da auch oft in Afghanistan war. Schon vorher war ich viele Jahre im Hauptstadtstudio der ARD gewesen, da auch unter anderem zuständig für Außenpolitik, da dann mit Regierungsfliegern in Afghanistan. Also ich kannte das Land so halbwegs und Pakistan, wo ja meine Reise begonnen hatte, noch besser. Also insofern hat das schon gepasst.
Also eine ganz nüchterne Entscheidung, die für Sie dann auch logisch war. Persönlich haben Sie gesagt, ach, ist eigentlich gut, dass ich jetzt wieder nach Afghanistan kann. Oder haben Sie gedacht, ich würde eigentlich lieber jetzt in Dresden bzw. Leipzig bleiben und dort lokal berichten?
Ja, als Journalist ist man natürlich auch interessiert an wichtigen Ereignissen und bei Weltgeschichte dabei zu sein. Und jetzt bin ich jetzt nicht so ein Reporter-Junkie, dass ich jetzt die Gefahr unbedingt suche. Aber das fand ich schon auch hochinteressant und wichtig. Und ich fand die Gefahrenlage abschätzbar. Zum anderen ist es dann auch so gewesen, dass ich viel Innenpolitik hier gemacht hatte, aber so ein bisschen das vermisst habe, die weltpolitische Ebene. Und zum Dritten, ich hatte auch ein bisschen Heimweh nach den Menschen. Also Afghanen, sehr herzlich, ne, gutes Essen. Und das war jetzt nicht der Grund, warum ich hin bin. Aber tatsächlich, als ich da war, ich würde nicht sagen, dass ich mich zu Hause gefühlt habe, aber es war schon ein bisschen Heimkommen, war es doch.
Also dieses Chaotische, was man erwartet hätte nach dieser Machtübernahme, das haben Sie gar nicht gesehen. Sie sind ja promovierter Historiker, haben also offensichtlich auch mal geforscht. Wie kam denn der Schwenk zum Journalismus bei Ihnen oder gab es da gar keinen Schwenk?
Ich wollte ursprünglich in den Filmbereich, das klappte nicht. Dann habe ich halt Geschichte auch promoviert. Dann fand ich das aber ein bisschen dröge, mich nur mit Büchern und Archiven zu beschäftigen. Dann kam ich eben zum MDR, habe da sehr spannende Aufgaben gekriegt und habe irgendwie immer gedacht, okay, das, was ich jetzt erlebe, wird später halt in Geschichtsbüchern drinstehen. Und insofern passte das schon. Also man ist Augenzeuge bei dem, worüber später die Chroniken berichten.
Sie waren tatsächlich viel in der Welt unterwegs, eben aus vielen unterschiedlichen und fernen Ländern berichtet. Was gibt Ihnen persönlich so Halt?
Es ist, um es jetzt mal ganz persönlich zu sagen, sicher auch mein Glaube. Ich bin Pfarrerssohn, christliche Glaube ist mir sehr wichtig. Deshalb war ich auch in Südasien, jetzt natürlich nicht als Missionar, sondern als Berichterstatter, aber da auch in einer Region zu sein, wo Religion insgesamt eine große Rolle spielt. Also wir sind ja sehr säkularisiert in Deutschland, während in Indien irgendwie die Religiosität so bei 100% liegt. Ob das jetzt Muslime, Buddhisten, Hindus natürlich sind, Anhänger der Jain-Religion, Sikhs. Nicht, das erlebte man da alles, sind ja auch mehrere Weltreligionen in Indien entstanden und da die Begegnung mit den Menschen, bei diesen religiösen Festivals dabei zu sein, wo dann schnell mal ein paar Millionen zusammenkommen, sehr aufregend.
Also ein spirituelles Erlebnis geradezu für Sie?
Absolut. Ich war dann an dem Ort, wo die Beatles dann vor 52 Jahren in Rishikesh ihre spirituelle Heimat gefunden haben. Ich fand das jetzt persönlich jetzt nicht so, dass es mich jetzt erleuchtet hat, wie damals die Beatles. Dafür habe ich ja meinen christlichen Glauben. Aber man kann natürlich von anderen Leuten lernen. Man sieht auch viel an der Begeisterung. Man sieht auch einfach viel davon, dass die Menschen dort wissen, es gibt vielleicht noch ein bisschen mehr als bloß das Materielle. Und das hat einen dann auch verbunden.
Sie sind Autor einer Jesus-Biografie, Jesus, eine Weltgeschichte. Da gehen Sie auch in den aktuellen Forschungsstand, auch zur historischen Figur Jesus. Bekennender Christ, haben Sie gesagt, sind Sie. Da wundert es mich umso mehr, dass Sie sich nach der Machtübernahme der Taliban überhaupt nach Afghanistan getraut haben. Oder hatten Sie da gar keine Sorgen?
Nö, da hatte ich keine Sorgen, weil man als Christ keine Probleme da hat. Also wenn man jetzt nicht als aktiver Missionar einreist und sagt, ich will jetzt hier eine Kirche gründen, das finden die Taliban nicht so toll. Ich habe überall gemerkt, dass mir als Christ sehr viel Respekt entgegengebracht wurde. Also ich habe, ob es in Bangladesch war oder ob es jetzt in Pakistan war, habe ich auch viele Koranschulen besucht, auch mit sehr fundamentalistischen Muslimen geredet, die sehr problematische Aussagen zu Menschenrechten gemacht haben. In den Gesprächen war für die nichts Negatives. Und gerade die Person Jesus ist ja auch im Islam sehr positiv konnotiert, im Hinduismus auch. Wenn man nach Kaschmir fährt, da glauben die Leute, Jesus war ja persönlich da. Also eigentlich kein Grund, um Aversion zu fürchten.
Seit einem Jahr regieren die Taliban wieder in Afghanistan und das gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Was hören Sie jetzt aus dem Land mit Ihren Kontakten? Was hat sich dort getan?
Ja, das ist natürlich schwer, jetzt so klar zu sortieren. Also durchgängig sind die Meldungen über große soziale Not. Ungefähr die Hälfte der Afghanen unter der Armutsgrenze, viele leiden Hunger, die Löhne sind eingebrochen, weil 80% des Landes, hieß es früher, hängen an der Unterstützung, die von der internationalen Gemeinschaft kommt und die ist natürlich weggebrochen. Das heißt, viele Arbeitgeber sind nicht mehr da, viele Gelder fließen nicht mehr rein, Steuern können so nicht mehr erhoben werden, also eine große Not. Ein anderes Riesenproblemgebiet, eben die Frauenrechte, dass es da doch auch eine aufstrebende, gebildete Schicht von Frauen gab, die jetzt zurückgedrängt worden sind auf sehr brutale Art und Weise. Sicherheit ist insofern jetzt wieder ein größeres Problem. Die ersten Monate gab es ja wenig gewalttätige Vorgänge. Jetzt gibt es immer wieder mehr Terroranschläge, vor allem verursacht durch den IS. Also da ist es auch nicht so toll. Alle fürchten, dass irgendwann Afghanistan doch wieder in den Bürgerkrieg abgleiten könnte. Also da ist vieles sehr problematisch. Und wieder, ob das Glas jetzt dann doch so ein bisschen wenigstens gefüllt ist, muss ich dazu sagen, es ist nicht ganz so furchtbar wie etwa nicht Kambodscha, als die Rote Khmer da einmarschierte. Also diese millionenfache Drangsalierung hat so noch nicht stattgefunden. Es gibt Austausch mit internationalen Hilfsorganisationen und da ist natürlich die große Frage, wie ist das in der Zukunft, wenn viele Länder sagen, nämlich mit den Taliban verhandeln wir nicht, muss man aber um der Menschen willen vielleicht doch was machen. Also das werden die nächsten Jahre zeigen. sagen.
Ja, man hört aber trotzdem von Durchsuchungsaktionen in der Hauptstadt in Kabul. Man hört auch von außergerichtlichen Hinrichtungen. Da sollen 160 Menschen nachgewiesenermaßen umgebracht worden sein. Man hört von willkürlichen Verhaftungen. Was hören Sie da?
Ich höre genau das Gleiche und das klingt jetzt so nach einem zynischen Journalisten, aber ich habe natürlich jedes Jahr, gab es ja die Menschenrechtsberichte und auch die Berichte über zivile Opfer bei Militärhandlungen und das waren jedes Jahr ja etliche Tausende. Deshalb, was jetzt passiert, ist schlimm. Ist jetzt nicht außerhalb dessen, was tragischerweise Afghanistan seit vielen Jahren heimsucht. Eben auch schreckliche Vorkommnisse. Und natürlich sind diese Justizverfahren schlimm, verwerflich. Und der Westen hat da auch jede Aufgabe, wenn es um die Bewilligung von Hilfsgeldern geht, darauf hinzuweisen und Öffentlichkeit zu machen. Dann davor haben die Taliban schon Angst. Ne? Mhm. Als Unrechtsregime wollen sie nicht dastehen. Sie wollen nicht, dass Bilder von Steinigung etc., wie es so viel ich weiß, bisher noch keine gegeben hat, um die Welt gehen und das ist das Druckmittel.
Wir müssen ja an dieser Stelle auch unbedingt mal auf die Frauen sprechen. Sie haben gerade das Thema Steinigung als drastisches Beispiel der Unterdrückung, aber in der Realität ist es ja so, die Rechte werden drastisch eingeschränkt. Bildungsdekret gibt es, verbietet Mädchen den Schulbesuch nach Abschluss der 6. Klasse und gerade ganz aktuell hört man aus Kabul, dass die Taliban einen Protest von Frauen mit Warnschüssen beendet haben. Frauen werden geschlagen, auch berichtende Journalisten bei solchen Projekten. Das lässt ja eigentlich nichts Gutes für die Zukunft der Frauen in Afghanistan vermuten.
Nein, das ist schlecht. Man muss dazu sagen, dass es ja viele Länder in der Welt gibt, wo Proteste schlimmerweise auf diese Art unterbunden sind. Das ist jetzt nicht eine Spezialität allein der Taliban.
Relativiert es aber auch nicht.
Nein, es ist verwerflich und es muss angeprangert werden. Und wie gesagt, der Westen hat ja ein paar Druckmittel. Wir haben jetzt in einem Film, der heute Abend in der ARD läuft, um 23.20 Uhr im ersten Afghanistan unter den Taliban, aber auch Unis besucht, wo eben Frauen studieren. Also es ist nicht so, dass es nicht stattfindet. Es gibt auch, neulich wurde ein Taliban-Führer durch einen Terroranschlag ermordet und der war einer derer, die für Frauenbildung eintraten. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir müssen uns leider verabschieden von dem Wunsch, dass es jetzt irgendwie gut werden könnte, kurzfristig, und in dem, was möglich ist, versuchen, gekoppelt an Hilfsgelder Einfluss auszuüben gegenüber den Taliban. Ich denke, das kann partiell gelingen.
Ein historisches Versagen der internationalen Politik, das ist die ziemlich einhellige Bewertung der Afghanistan-Politik der letzten 20 Jahre. SWR1 Leute, heute Vormittag mit dem Journalisten Markus Spieker. Er berichtete vor einem Jahr aus Afghanistan für die ARD. Herr Spieker, teilen Sie diese Ansicht?
Absolut, es ist wirklich es war ein Offenbarungseid. Wenn man die Mittel sieht, die da hingeflossen sind, wenn man die Truppenstärke sieht, wenn man sich fragt, wie viele Soldaten, Soldatinnen auch auf Seiten eben der westlichen Alliierten gefallen sind, ein absolutes Drama und gibt da viele Gründe, unter anderem, dass man ja eigentlich den Einmarsch damals als Vergeltungsaktion vorgehabt hatte und anschließend wurde es dann zu so einer Art Entwicklungshilfe, also die Mission war nie klar definiert, auch was man da genau will. Dann kam auch noch der Irakkrieg, die besten Leute der Amerikaner wurden alle abgezogen. Dann hat man eben aus der Not heraus gleich mit den vorhandenen Eliten kooperiert, die korrupt waren, die auch kein Interesse hatten, das Land wirklich nach vorne zu bringen. Man hat es nicht geschafft, die umliegenden Länder, nicht? Da ist ja von China über Iran, Pakistan, Usbekistan, da ist ja allerlei interessante Länder dabei, die hinter diese ganze Geschichte zu bringen. Und daraus ist das Drama entstanden, dass es eigentlich kaum Fortschritt in diesem Land gab, außer dass man eben ein paar teure Gebäude hingestellt hat und sich da viel vorgemacht hat.
Die Hauptverantwortung liegt natürlich, und das haben Sie auch gerade gesagt, bei den USA. Die deutsche Bundesregierung ist mit reingegangen. Oft hat man gesagt, das ist ein diplomatischer Gefallen, den man da tut, aber ein teurer. Die Bundeswehr war ja in Mazar-e-Sharif. Da hat man in der damaligen Bundesregierung, als das dann erobert wurde von den Taliban vor einem Jahr, ja nicht besonders zügig auf den Vormarsch reagiert. Also wollten die Deutschen da auch nicht hinsehen?
Nö, die wollten nicht hinsehen. Wir wollten alle da nicht hinsehen. Es ist so, dass es ab einem bestimmten Punkt, nachdem es in den Jahren 2006, 7, 8, 9 einige Anschläge gab, war der Druck in Deutschland so groß, dass um Himmels Willen nichts mehr passieren sollte, was deutsche Soldaten gefährdet, weil sich da jedes Mal Politiker rechtfertigen mussten. Das hat die Handlungsmöglichkeiten natürlich der Soldaten vor Ort extrem eingeschränkt, wenn man weiß, sie können eigentlich kaum agieren. Und so hat man sich einfach von Jahr zu Jahr gerettet, immer Berichte nach Deutschland geschickt, wie viele tolle Leute man ausgebildet hatte und wie gut es voranging. Hat das auch den Politikern erzählt, die vor Ort waren. Ich war ja selbst ein paar Mal dabei, wie das dann stolz vorgeführt wurde und hat einfach nicht den Tatsachen ins Gesicht gesehen, dass es im Land die Substanz viel geringer ist als angenommen.
Man hatte ja versprochen, die Menschen in Afghanistan nicht im Stich zu lassen. Jetzt hat die Innenministerin Nancy Faeser gestern gerade eine schnelle Ausreise für die verbliebenen Ortskräfte zugesagt. Ist das nicht eigentlich viel zu spät?
Ja, es ist erstens zu spät und zweitens nicht. Und jetzt diejenigen, die jetzt ausreisen sollen schnell, sind ja, glaube ich, 5000, die eben eine Bewilligung haben von Deutschland, die aber bis jetzt nicht raus konnten. Ja, die können natürlich deshalb nicht raus, weil die Taliban sie noch nicht rauslassen, weil sie keine Möglichkeit haben, zum Flughafen zu kommen etc. Und da kann die deutsche Regierung natürlich auch nur begrenzt Einfluss nehmen. Aber gemessen an dem ganzen Land mit 40 Millionen Einwohnern, mit Leuten, die Hoffnungen hatten, mit Leuten, die von Deutschland immer versichert gekriegt haben, wir bleiben dran, ihr lernt jetzt was Vernünftiges und ihr werdet euer Land nach vorne bringen, für die ist es natürlich trotzdem dramatisch, denn ja, um die kümmert sich keiner.
20 Jahre Engagement stecken da drin. Macht es jetzt überhaupt Sinn, ehemalige Ortskräfte und Verbündete rauszuholen und dann im Land nichts mehr zu machen? Also sind wir irgendwie diese westlich geprägte, der Glaube, diese Demokratie und Werte dort installieren zu können, sind wir damit gescheitert?
Damit sind wir auf jeden Fall gescheitert. Man muss eben bei denen, die man ausfliegt, immer fragen, wie groß ist das Sicherheitsanliegen? Also sind die Leute wirklich gefährdet? Aber ich würde sagen, Leute, die eine reale Perspektive gerade in Deutschland haben, gerade junge Leute, junge Frauen, die hier, also ich kenne eben diese Mädchen von dem Kabuler Mädchenorchester, nicht, die jetzt international weiter austreten, die alle ausgeflogen wurden oder zum Großteil, die jetzt, die haben eine Perspektive. Ich habe eben Facebook mir Bilder angeguckt von denen, wie sie fröhlich in Flipflops in westlichen Städten rumlaufen. Für die ist das ein Segen und ja, das ist man denen auch ein Stück schuldig, dass wenn die eine Möglichkeit haben, hierher zu kommen, dass man die denen gönnt. Und ich denke auch, das sind Leute, die auch unserem Land gut tun.
Seit dem 22. Juli beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestages mit den Ereignissen in Afghanistan. Markus Spieker in SWR 1 Leute. Es wird ja noch Monate, vielleicht Jahre dauern, bis da Ergebnisse dieses Untersuchungsausschusses kommen. Ist das dann eigentlich zu spät?
Ja, es ist zu spät, es hilft keinem und nachher muss man ja sagen, es hat ja auch jeder so ein Stück mitgemacht. Es ist ja nicht so, dass eine politische Kraft da 20 Jahre lang die Öffentlichkeit getäuscht hat und alle anderen waren im Dunkeln, sondern man wusste ja die Tatsachen. Und nachher muss man sich ja die Frage stellen, was hätte es denn bedurft, um Afghanistan tatsächlich Taliban resistent zu machen? Und das Einzige, was mir in dem vielen Nachdenken darüber in den letzten Monaten eingefallen ist, man hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass es in einem Zeitkorridor von irgendwie einer Generation die nächste Generation ausgebildet wird und in die Lage versetzt wird, dann das Land zu regieren. Also man hätte wirklich sozusagen eine Übergangsregierung installieren müssen, nicht korrupt, fähig, eine, die die Interessen des Landes im Sinn hat, um dann mit freien Wahlen dann eine neue Generation reinzuschicken. Mhm. Und den Willen aber, diese Leute auszubilden, die auszusuchen, zwischen den verschiedenen Stämmen zu vermitteln, den hatte natürlich keiner. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Nicht? Man muss eben sagen, 40 Millionen Land in einer auch geografisch anspruchsvollen Lage mit zwischendurch immer wieder Terroranschlägen. Ja, da wird man vielleicht auch demütig, dass auch für den mächtigen Westen manche Sachen ein Stück zu kompliziert sind.
Ja, das klingt jetzt fast schon verständnisvoll. Geht es da nicht auch ein bisschen um Verantwortung? Also 59 tote Bundeswehrsoldaten, 20 Milliarden Euro geschätzte Kosten. Die alte Bundesregierung, allen voran die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Außenminister Maas. Müssten die sich nicht direkt verantworten, Ihrer Ansicht nach?
Ja, das wäre sicherlich wichtig. Es wäre wichtig, vor allem die Frage sich zu stellen, warum man so lange die Wahrheit nicht offiziell gemacht hat, warum man das nicht hören wollte, dass eben die afghanischen Truppen nicht in der Lage sind. Nur man stelle sich einfach mal vor, man hätte das gemacht. Man hätte so einen ganz ernüchternden Bericht rausgeschickt, es ist alles viel, viel schlimmer. In der Öffentlichkeit wäre dann ja der Eindruck entstanden, wir müssen jetzt noch viel schneller raus. Also es ist schon auch schwierig. Ich will das nicht bemänteln, aber da ich eben auch darüber berichtet habe, im Bundestag saß, wie die Debatten darüber liefen, gerade Deutschland war in so einer schwierigen Situation eigentlich nicht das Heft des Handels in der Hand zu haben. Das hatten nämlich die Amerikaner. Und trotzdem mitzumachen, Öffentlichkeit zu mobilisieren. Ich glaube, die Kritik an den USA müsste in dem Fall stärker sein. Ein Untersuchungsausschuss in Deutschland ist sicher wichtig und richtig, aber in Washington sind die hauptverantwortlich.
Es wurde ja in Afghanistan auch nie offiziell von einem Krieg gesprochen. Das ist eine Art der Kommunikation, die man heute zum Beispiel dem russischen Präsidenten Putin vorwirft. Viele Quellen berichten jetzt, das Land befindet sich wirtschaftlich im freien Fall. Das liegt ja auch daran, dass Finanzhilfen von außen beendet wurden. Wenn Sie jetzt mal so drauf gucken, als jemand, der auch öfter da war, wie hoffnungsvoll sind Sie denn persönlich für die Zukunft Afghanistans?
Ich bin leider nicht hoffnungsvoll, weil ich nicht weiß, wo die Investoren herkommen sollen, wenn man das raten soll, da zu investieren, weil die Taliban eine gelernte Kämpfer- und Räubertruppe sind, um es mal ganz knallhart zu formulieren, die auch die Kompetenz nicht haben, ein Land gut zu regieren, das auch nicht können, die jetzt versuchen, irgendwie Sachverstand da reinzubringen, der ist aber sehr limitiert. Das ist wirklich eine traurige Situation. Afghanistan ist aber, um das auch nochmal zu betonen, geopolitisch nicht unwichtig, nicht? Grenzt an China an. Die ganze Region wird auch durch die neuen Konflikte weltweiter Art wichtiger werden, dass man schon deshalb da nicht ganz weggucken kann. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir über Entwicklungspolitik, auch über Diplomatie behutsam Einfluss da nehmen können und dass vielleicht dann doch in ein paar Jahren Menschen aktiv werden in Afghanistan, die das Land in eine richtige Richtung drängen. Das würde ich hoffen. Im Moment sehe ich es nicht.
Sollte sich die Bundesregierung in Zukunft aus solchen Einsätzen Stichwort Mali auch lieber raushalten?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema, inwieweit man das kann, wenn man auch in internationalen Bündniskonstellationen drin ist. Das muss man situativ entscheiden. Ich glaube, wir sind dadurch demütiger geworden, was unsere eigene Handlungskompetenz angeht. Also ich glaube, so ein Isolationismus, wir machen jetzt nirgendwo mehr mit, den sollten wir jetzt nicht annehmen. Aber dieser Optimismus, man kann irgendwie doch alles hinkriegen und Staaten ganz neu aufbauen und auch eine Kultur völlig verändern. Ich glaube, den kann man sich abschminken.
Markus Spieker, Journalist und ARD-Korrespondent, vielen Dank für Ihren Besuch und das interessante Gespräch in SWR 1 Leute.
Danke auch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.